SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Geschätzt 200 Millionen Mädchen und Frauen weltweit sind beschnitten. Ihre äußeren Genitalien sind teilweise oder vollständig entfernt oder verletzt. Eine grausame und schmerzhafte Praxis, die für die betroffenen Mädchen und Frauen oft ein Leben lang körperliche und seelische Konsequenzen hat. Fadumo Korn kämpft seit Jahren gegen die weibliche Beschneidung. Dafür ist die Münchnerin 2011 mit dem Bundesverdienstkreuz und vor 2 Jahren mit dem Ellen-Ammann-Preis im Bayerischen Landtag ausgezeichnet worden. Heute Abend ist sie mein Gast in SWR 2 Tandem. Fadumo Korn, schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Die Beschneidung bei Mädchen und Frauen ist nicht zu vergleichen mit der männlichen Beschneidung. Auch deshalb sprechen viele nicht von Beschneidung, sondern von weiblicher Genitalverstümmelung. Welchen Begriff verwenden Sie?
Es kommt darauf an, wenn ich in der Beratung bin und mit betroffenen Frauen arbeite, dann nenne ich immer die Beschneidung, weil sonst werden sie wirklich auf das Verletzliche reduziert. Und ich möchte diese starke Überlebende nicht zu Opfer machen, erneut zu Opfer machen. Aber wenn ich unterwegs bin, zum Beispiel in Medienlandschaft oder Vorträge halte oder von der Politik was möchte, dann nenne ich natürlich die genitale Verstümmelung, was es ja auch wirklich ist, wenn man ein Mensch bei lebendiger Leibe ohne Betäubung die Klitoris und die Schamlippen herausschneidet. Das ist schon eine starke, eine schwere Verstümmelung.
Sie gehen manchmal sogar noch einen Schritt weiter und sagen, Genitalbeschneidung ist Mordversuch.
Natürlich, wenn man versucht, mir Teile, Körperteile herauszuschneiden, dann nimmt die Beschneiderin oder der Beschneider im Kauf, dass ich sterben kann. Das ist ein Attentat auf mich als Kind, dass die meinen Tod eigentlich herausfordern.
Fadumo Korn ist heute Abend mein Gast. 1964 in Somalia geboren, als Kind einer Nomadenfamilie hat sie eine glückliche Kindheit erlebt, bis sie 7 Jahre alt war, bis sie beschnitten wurde. Ein Erlebnis, das ihr Leben verändert hat. Frau Korn, Sie haben über Ihre Erfahrungen und Ihr Leben ein Buch geschrieben, Geboren im großen Regen, und darin beschreiben Sie recht drastisch den Schock und den Schmerz Ihrer Beschneidung. Eine pharaonische Beschneidung, was bedeutet das?
Bei der pharaonischen Beschneidung ist so, dass die gesamte Klitoris wirklich bis auf den Knochen herausgeschabt wird, dass die inneren Schamlippen komplett entfernt werden. Die großen Schamlippen werden innenseitlich, natürlich, wenn die kleinen da herausgeschnitten sind, da ist ja eine riesengroße Wunde auf beiden Seiten. Und oben, wo die Klitoris weg ist, wenn man Pech hat, ist auch die Harnröhre verletzt, sodass der Urin nicht rauskommen kann. Und dann wird das, wenn die Großen verletzt werden, wird das Ganze von oben, also wo die Klitoris war, bis herunter Richtung After zusammengenäht. Die ganze Vulva wird verschlossen, bis auf eine winzige Öffnung, das nicht mal 4 Millimeter hat. Können Sie sich vorstellen? 4 Millimeter. Und dann soll da der Urin rauskommen, der sich wie ein Bach durch diesen Wundgewebe einen Weg suchen muss, um unten tröpfelweise in der Nähe vom After herauszukommen.
Sie hatten sich auf den Tag Ihrer Beschneidung gefreut, als 7-jähriges Kind. Welche Bedeutung hatte Ihre Beschneidung für Sie, bevor Sie wussten, was tatsächlich geschieht?
Ich wollte natürlich so sein wie meine große Schwester und ich wollte so sein wie meine Mutter und meine Tanten. Die waren ja alle beschnitten und alle waren schön, alle hatten schöne Kinder, schöne Männer und ich wollte genauso eine Frau werden. Ich habe mich darauf gefreut, dass ich viele Sachen mitmachen darf, die ich als Nichtbeschnittene nicht mitmachen durfte. Zum Beispiel beim Schlachtung helfen. Wir waren Bauern, wir waren Nomaden und das war eine normale Tätigkeit. Nicht beschnitten zu sein bedeutete, ich bin schmutzig. Man hat mich für zu dreckig erklärt. Fass das nicht an, wer weiß, wo du dich schon überall angefasst hast. Und solche Worte habe ich mir oft angehört. Oder fass das heilige Buch nicht an, der Koran, weil ich ja schmutzig bin. Oder kein Gebetswasser für den Papa holen, den ich ja eigentlich über alles geliebt habe. Das waren so Dinge. Wissen, das ist so eine Gehirnwäsche, dass man die Kinder subtil darauf vorbereitet, es muss endlich der Reinigungstag kommen.
Aber hat Ihre Familie Sie auch darauf vorbereitet, was tatsächlich dann passieren wird?
Nein, auf gar keinen Fall. Es wird mit keinem Wort darüber gesprochen. Das ist ein großes Tabuthema. Über Sexualität, über Geschlechtsteile, erst recht die genitale Verstümmelung wird überhaupt nie gesprochen.
Sie sagen, Ihrer Mutter haben Sie mittlerweile verziehen, der alten Frau, die Sie beschnitten hat, nicht. Warum ihr nicht?
Natürlich habe ich sie nicht vergeben, weil irgendwo muss ich ja doch auch mal mit meinen Wut zwischendurch kommen. Wenn ich jetzt ein junges Mädchen zum Arzt begleite, die dann 4 Millimeter Öffnung hat und die Periode fließt nicht mehr ab, dann kriege ich meine Wutanfälle, weil ich muss ja auch mal sauer werden, denn das bedeutet auch wieder erneut Energieschub für mich, zumindest so habe ich für mich herausgefunden. Wenn ich wütend bin, dann werde ich tätig. Wenn ich traurig bin, dann verstecke ich mich.
Sie wären an den Folgen der Beschneidung fast gestorben. Was ist schiefgelaufen?
Diese Frau hat mir keine Öffnung übrig gelassen. Sie hat meinen Vulva komplett zugenäht. Was bedeutete, ich konnte nicht urinieren und die ganzen Sekrete konnten nicht abfließen. Zu allem Unglück wurde ich mit den primitivsten Mitteln überhaupt zusammengenäht. Und zwar mit Stachel von einem Akazienbaum und einem Elefantenhaare oder Schwanzhaare von einem Giraffe. Irgendwas, was so reißfest ist. Sie hat nicht mal einen Faden. Aber ich muss hier sagen, ich habe nämlich vor kurzem erst rausgefunden bei einer Dreharbeit, womit ich beschnitten wurde. Ich habe für diese Beschneiderin, weil sie sehr alt war, die hat die Rasierklinge nicht aus diesem Wachspapier herausgekriegt. Es war eine neue Rasierklinge, verheerend natürlich, wahnwitzig scharf. Und ich habe ihr geholfen, ich habe das rausgeholt, die Rasierklinge, ich habe es wieder zurückgegeben und ich habe noch das Gefühl in den Fingern. Ich bin leider ein Mensch, der sich noch sehr, sehr, sehr genau an alles erinnern kann. Sowohl Gefühl, Geruch als auch die Geräusche drumherum. Der erste Schnitt, die Welt ist stehen geblieben. Und jetzt ist mir eingefallen, diese Rasierklinge hatte ein Zeichen, das waren gekreuzte Schwerter. Ich sage immer nachträglich, Wilkinson hat mein Leben beinahe zerstört.
Sie kamen dann zu einem Onkel nach Mogadischu, weil sie schwer krank waren und nicht mehr bei der Familie bleiben konnten, die ja Nomaden waren. Wie war das für Sie, von Ihrer Familie dann getrennt zu sein?
Ach, das war Abenteuer. Ich bin leider immer noch mit 55, ich liebe Abenteuer, woanders hinzugehen, andere Leute kennenzulernen. Und mein Vater hat ja mich hingebracht, so mein Onkel, und ich fand alles aufregend. Die Reise dahin, das erste Auto mit 7 Jahren, seine LKW, oben drauf sitzen, neben mir Ziegen und Schafe und dann noch Lebensmittel. Ich fand alles wahnsinnig aufregend und habe alles aufgesaugt. Mein Onkel fand ich unglaublich toll. Er war, ich glaube, der schönste Mann, den ich je gesehen habe. Und er hat so toll geduftet. Das kann ja nur ein toller Mensch sein. Und so war es auch in der Tat. Er war wirklich ein sehr westlich orientierter, mehrsprachiger, total talentierter, mädchenliebender. Der hat uns Mädchen verwöhnt. Er hat uns geliebt. Er konnte nicht ertragen, wenn wir geweint haben. Oder er hat wirklich mit uns gelitten, wenn ich meine Periode bekommen habe. Und ich habe mir wirklich die Seele aus dem Leib gekotzt, weil da kam ja nichts raus. Oder nur wenig. Der hat mir wirklich Warmflasche gemacht und hat mir den Kopf gestreichelt. Er wusste nicht, was er machen sollte. Und das ist eigentlich sehr untypisch für einen somalischen Mann.
Sie kamen dann von Mogadischu erst nach Italien und dann nach Deutschland 1979 nach München. Da waren Sie 15.
Genau.
Wie haben Sie die Anfangszeit hier erlebt?
Wieder aufregend, spannend. Diese Sprache, ich habe gedacht, die streiten alle miteinander, das ist doch gar keine Sprache. Schlimm ist, wenn man aus Italien nach Deutschland kommt. Also wäre ich vielleicht aus Tschechien gekommen, hätte die Sprache mir nicht so komisch vorgekommen. Aber dennoch ist mir das gelungen, dass ich innerhalb von 7 Monaten diese Sprache ohne Schule zu besuchen gelernt habe. Und ich finde einfach diese Sprache wirklich sehr aufregend. Ich liebe die deutsche Sprache und ich finde, das ist genau richtig für mich. Es passt auf mich.
Welche Folgen der Beschneidung spüren Sie heute noch, körperlich wie seelisch? Also vom Seelischen haben wir ja jetzt auch schon viel, glaube ich, hören können.
Das Körperliche, also wissen Sie, als die mir keine Öffnung gelassen hat und ich dann mich entzündet hat am ganzen Körper und ich habe wirklich, mein ganzer Unterleib war voll mit Eiter, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass ich das so offen aussprechen kann, aber ich muss das. Ich bin 7 Tage lang in Koma gelegen, in der somalischen Steppe, es gab keinen Arzt, es gab keine Medikamente, es gab nichts. Sie haben gewartet, bis ich entweder sterbe oder überlebe. Und ich habe überlebt. Und ich habe mich so entzündet, dass ich chronische Polyarthritis davon getragen habe. Das heißt, meine Finger, meine Hände und meine Füße sind extrem deformiert. Also die sind so richtig deformiert. Ich habe krumme Finger. Meine rechte Hand kann ich gerade mal so 5 Zentimeter öffnen. Mehr ist nicht. Meine Finger sind fast so faustgeballt. Mein Körper, sagen wir mal, meine Gelenke sind ungefähr so 90 Jahre alt. Der Rest ist 55 Jahre.
An jedem Tag werden 6.000 Mädchen und junge Frauen beschnitten. So schätzt es die UNICEF. Vor allem im westlichen und östlichen Afrika ist es grausame Tradition. In Somalia sind zum Beispiel 98% der Frauen beschnitten. Und aus diesem Land am Horn von Afrika stammt mein heutiger Gast, Fadumo Korn. Frau Korn, woher stammt diese Tradition? Viele glauben ja, es habe religiöse Gründe, aber die weibliche Beschneidung gibt es schon seit über 2000 Jahren. Also warum wird dieser Eingriff vorgenommen?
also Religion hat nichts damit zu tun, weil alle Religionen, die wir kennen, beschneiden. Das heißt, die Muslime beschneiden, die Christen beschneiden, die Orthodoxen beschneiden, die Animisten beschneiden. Dieser Brauchtum ist neuerdings, was die Forschung herausgefunden hat, über 3000 bis 5000 Jahre alt und kommt angeblich aus Ägypten unter den Pharaonen. Die größte Beschneidung, die pharaonische Beschneidung, die ich Ihnen gerade geschildert habe, wurde nach dem Pharaonen benannt, weil sie angeblich aus Ägypten unter den Pharaonen stattgefunden hat. Man sagt, die haben festgestellt, dass die Frauen mit Klitoris sexuell sehr aktiv sind und das wollten sie nicht, dass die Frauen was empfinden. Und ich denke, es ist einfach erfunden worden, um die Sexualität der Frauen zu eliminieren. Mhm. Das heißt, wenn eine Frau das erfahren hat, was ich ihnen geschildert habe, ich habe nur geschafft, meinen Körper wieder zurückzugewinnen, um meine Sexualität und mein Leben als Frau genießen zu können. Das ist ein harter Kampf an sich selbst, bis man sich wieder akzeptiert hat. Aber in der Realität ist es so, wenn diese Frauen verschlossen sind und sie heiraten und sie öffnen sich vorher nicht, sie machen keine Operation, dass die Vulva geöffnet ist, dass der Scheideneingang wieder frei liegt, dann haben sie Höllenqualen bei der Sexualität. Hm. Und da ist jede Frau natürlich froh, wenn ihr Mann nichts von ihr will.
Die Weltgesundheitsorganisation unterscheidet drei Formen der Beschneidung. Die pharaonische haben Sie beschrieben, die anderen gelten als nicht ganz so drastisch. Gibt es trotzdem eine, die ungefährlich ist?
Also ich würde sagen, alles, was dem Körper zugefügt wird, was nicht medizinischen Hintergrund hat, ist einfach für mich falsch. Ja. Und es gibt keine Verletzung, die harmlos ist. Ja? Aber die kleinste Beschneidung oder Verletzung der Klitoris, indem zum Beispiel im Glanz, also die Spitze des Klitoris, entweder hineingestochen wird oder die Spitze wird gekappt. Das ist die kleinste, angeblich ungefährlichste Beschneidungsform. Die zweite ist, indem die Klitoris und die innere Schamlippen entfernt werden und die Labien nicht zusammengenäht werden, die großen Schamlippen. Oder man entfernt nur die Klitoris und die inneren Schamlippen und die äußeren sind da und dann sind die Frauen nicht zusammengenäht. Es gibt keine 1 bis 3 bis 4, es gibt nur ungefähr. Weil es kommt darauf an, aus welcher Region man kommt oder ob man in einem Dorf, auf dem Land oder in der Stadt beschnitten wird. Es hängt von der Bildung, der Ausbildung und der Kenntnisse derjenigen, der die Kinder verstümmelt.
Findet die Beschneidung eigentlich in allen sozialen Schichten statt?
Absolut. Es gibt Professorinnen, die ihre Kinder, die ihre Mädchen beschneiden. Es gibt Landfrauen, die ihre Kinder nicht beschneiden. Also es gibt keine Schicht, das nicht. Man kann einfach nicht so statistisch sagen, 0 bis 6 Jahre Schule, die machen die und die Beschneidung. Es ist einfach nur, die Situation ergibt das. Manchmal wollen die Mädchen auch beschnitten werden, weil man ohne Beschneidung, ohne genitale Verstümmelung ausgegrenzt ist. Keiner will mit einspielen. Wir haben keine Freundinnen dann. Die stinkt und die sabbert, weil das haben wir gelernt. Die Klitoris ist ja ein sehr gefährliches Organ. Deswegen muss sie eliminiert werden, weil die wächst ja unendlich lang. Sie baumelt zwischen den Beinen. Sie kann den Mann töten oder das erstgeborene Kind töten. Sie macht die Frauen wahnsinnig. Sie bekommen Hysterie. Die Frauen können sich nicht beherrschen. Da gibt es die irrwitzigsten Vorstellungen von Männern und aber auch Frauen. Denn die Frauen richten dieses Unheil an, an den eigenen Mädchen, an den Nachbarnmädchen und so weiter. Aber die erziehen auch ihre Söhne dahingehend, dass sie eine nicht beschnittene Frau nicht akzeptieren, nicht heiraten wollen.
Nun ist die Beschneidung auch eingebettet in ein Ritual, ein Fest sogar. Wie problematisch ist das, dass diese schmerzhafte Beschneidung mit einer positiven Reaktion der Familie verknüpft ist? Wir sprechen ja von zumeist Kindern.
Also das Problem ist ja, dass wir uns nicht wehren können. Dieses Fest wird gefeiert, ob wir wollen oder nicht. Ich hatte nichts von diesem Fest. Sie haben ein Tier geschlachtet und haben sich den Bauch vollgeschlagen. Ich lag im Sterben. Also danach, als ich genesen bin, haben sie das Fest gefeiert. Eigentlich haben sie mein Überleben gefeiert. Aber dieses Positive so, dass man Geschenke bekommt und dass man irgendwie im Mittelpunkt der Familie steht, das ist schon toll. Davor. Ja, aber danach ist alles furchtbar schrecklich. Danach, ich sage Ihnen ganz ehrlich, als ich so da lag und Sie mich zugerichtet haben und ich so unter den Baum lag, habe ich wirklich gesagt, lieber Gott, ich möchte sterben. Ich habe es gedacht, ich konnte nicht sprechen, weil alles Energie, alles Positive in meinem Bauchgefühl war weg. Sie haben mir meine Energie rausgeschnitten, sie haben mir meine Fröhlichkeit rausgeschnitten, sie haben mir meine Tapferkeit rausgeschnitten. Ich war ein sehr tapferes Mädchen. Ich habe mich wirklich mit Jungs geprügelt und ich habe nie Angst gehabt. Ich habe nie gedacht, dass ich mal verliere. Und da habe ich beinahe mein Leben verloren. Aber wirklich, ich habe meine Energie, meine Tapferkeit, mein inneres Leuchten, mein inneres Feuer, das habe ich verloren dadurch. Das musste ich sehr hart zurückgewinnen. Ich hatte lange einen Kampf geführt, um all das wieder zu bekommen.
Nehmen wir mal an, eine Familie zum Beispiel in ihrem Geburtsland Somalia entscheidet sich, ihre Tochter nicht beschneiden zu lassen. Was für Folgen hätte das? Also welchen Stellenwert haben Frauen, die nicht beschnitten sind?
Also in Mogadischu oder Hargeisa oder Bosaso, in den Großstädten, kann man ganz gut überleben, ohne beschnitten zu sein. Denn meistens, wenn man sich in Kreisen bewegt, wo einige Mädchen nicht beschnitten sind, vielleicht kennt man ja einen Mann, der eine unbeschnittene Frau geheiratet hat, das geht schon. Ich kannte ja auch nicht beschnittene Mädchen. Meine eigene Cousine war nicht beschnitten. Sie hat sich, glaube ich, mit 18 oder 19 Jahren sich entschlossen, so eine Beschneidung durchzuführen zu lassen, weil sie sich ausgegrenzt gefühlt hat immer.
Also ist die Beschneidung ja nicht alternativlos?
Nein, sie ist nicht alternativlos. Nur leider ist ein Land wie Somalia, das seit 91 im Bürgerkrieg lebt und die ganze Welt schaut zu, wie die Frauen und die Kinder sterben. Wir sind so abgehärtet, dass uns mehr andere Dinge bewegen als wirklich sterbende Kinder. Das heißt, wir haben so oft Elend gesehen. Das Land ist verloren. Die Menschen oder die Frauen und die Mädchen, die leiden unendliches Leid. Die Beschneidung ist so 100% wieder zurück. Wir haben keine Organisation. Es ist nicht eine einzige Organisation in so einer Großstadt wie Mogadischu mit mehreren Millionen Einwohnern, gibt es keine Hilfsorganisation. Die sind alle aus dem Land gejagt worden. Wir wissen wirklich nicht, was tatsächlich passiert, wenn ich nicht meine Quellen hätte, die mit mir über geheime Quellen verbunden sind, dann wüsste ich nicht, dass jeden Tag mindestens 20 bis 30 Mädchen in Mogadischu getötet werden, vergewaltigt und wie Müll weggeworfen werden. Das weiß die Welt nicht, das erfährt keiner.
Versuchen denn Mütter, ihre Töchter zu beschützen?
Die Situation, es hängt davon ab, ob sie von der Heirat abhängig sind. Wenn ein Mädchen vielleicht studiert hat oder etwas gelernt hat, eine Schullaufbahn durchlaufen hat und kann vielleicht eine Arbeit finden, dann kann es sein, dass sie sagt, ich habe für mich die Möglichkeit, dass ich meine Tochter den gleichen Weg gehen lasse, aber nicht beschneiden lasse. Aber das ist nicht in den Köpfen angekommen, dass dieses Organ, das so verteufelt wird, eigentlich nichts Schlimmes anrichtet. Es ist noch nicht in den Köpfen gekommen. Deswegen ist es so schwer, diesen Menschen von der Beschneidung oder von der Verstümmelung ihrer Töchter wegzuhalten. Die Überzeugung, es passiert wirklich nur im Kopf, wenn man wirklich verstanden hat, dass das nicht notwendig ist. Und das ist im Gegenteil, dass sogar man in die Hölle kommt damit. Also ich nehme oft die Religion als ein Helfer zur Hand, indem ich sage, stell dir mal vor, alle Menschen, wenn sie sterben, stehen vor Gott, Allah oder wer auch immer dein Gott ist. Und der hat ein dickes Buch, in dem der Mensch also als Inventur aufgeführt ist. Ja, alle Teile werden abgehackt, wenn du vor dem Himmelstor stehst. Dann sagt er, Moment, da fällt doch noch was. Hoppla, wo ist denn das geblieben? Ja, meine Mutter hat es mir rausschneiden lassen. Dann gehst du zurück und schickst mir deine Mutter. Und bis das Organ nicht wieder da ist, wo es hingehört, kommt deine Mutter nicht ins Paradies. So was sage ich, da sind alle ganz schockiert. Ich sage, Gott hat uns geschaffen, wir sind perfekt.
Fadumo Korn ist heute Abend mein Gast. Seit Jahren kämpft die gebürtige Somalierin gegen die weibliche Genitalbeschneidung. Dafür hat sie 2012 gemeinsam mit 5 weiteren Frauen und 2 Männern den Verein Nala in Frankfurt am Main gegründet. Frau Korn, was bedeutet Nala?
Nala ist eigentlich nur ein schöner Name. Das bedeutet auf Swahili, habe ich gelesen, Löwe. Und ich dachte, das passt zu mir. August geboren. Schon mal einen kleinen Löwen, ich habe mal einen kleinen Löwen gefunden, so ein Welpen oder wie das heißt, und habe den mit nach Hause gebracht. Da war die Hölle los, sage ich Ihnen. Und ich war ganz schön zerkratzt. Und ich habe irgendwie so eine Liebe zu Löwen, ich kann es nicht erklären. Also die passen zu mir und ich dachte, Nala, Löwen, ich bin eine Löwin. Mein zweites Buch heißt Schwerste Löwenherz. Ich wurde nämlich so betitelt von einer Zeitung hier in München und das hat mir gut gefallen.
Das Motto von Nala lautet Bildung statt Beschneidung. Wem fehlt das Wissen über Beschneidung? Also worüber müssen Sie vor allem wen aufklären?
Also ich war gestern in einem Vortrag und ich war im Tal der Ahnungslosen, habe ich das Gefühl gehabt. Wahnsinn. Es ist immer so, dass die Europäer haben Angst, das Thema anzunehmen und anzusprechen, haben aber dauernd mit der Migrationsgeschichte, mit der Flüchtlingswelle, sind in München, was hat sie gestern gesagt? In Bayern sind 11.000 Migrantinnen, die von der Beschneidung betroffen sind oder bedroht sind, das heißt deren Töchter. Und die Menschen, die mit ihnen zu tun haben, ob das Schule ist, Kindergarten, Krankenhaus oder auch ein Flüchtlingsheim, die haben Angst, das Thema auszusprechen. Die haben Angst, diese Frauen zu fragen, seid ihr beschnitten worden? Kann wir euch helfen? Ich verstehe dieses Problem nicht, dass die Angst haben. Das heißt, ich muss die aufklären, die Sozialarbeiter, die Lehrerinnen, die Erzieherinnen. Ich muss ins Krankenhaus, aber gleichzeitig die Ärzte aufklären, die Hebammen aufklären. Ich muss den männlichen Ärzten, Sie müssen sich vorstellen, es liegt eine Somalierin, Die hat 5,5 mm Öffnung, ist schwanger. Fragen Sie mich nicht, wie das Baby da reingekommen ist. Das wird länger dauern sonst. Dann kommt ein Oberarzt, obwohl wir bei der Geburt angegeben haben, wir bestehen auf eine weibliche Hebamme. Steht ein Arzt da oder ein Geburtshelfer und es fällt vom Stuhl und holt seinen männlichen Kollegen und die Studenten noch dazu. Jetzt ist die Frau mit gespreizten Beinen da ausgeliefert, spricht kein Wort Deutsch, hat Wehen und alle glotzen mit Hand auf den Mund und denken sich, was ist denn da passiert? Einer hat mal gefragt, hatten Sie einen Unfall? Ich habe gedacht, wow, das ist doch wirklich eine hohe Bildung in Deutschland, oder?
11.000 Mädchen und Frauen, die beschnitten sind oder denen eine Beschneidung droht, allein in Bayern, sagen Sie. Wie viel, schätzen Sie, sind es deutschlandweit?
Oh, das habe ich nicht im Kopf, leider. Ich bin gerne immer so, nicht die großen Zahl, also nicht das viele Menschen, sondern einzelne Personen, die ich mir rauspicke. Ich hatte letzten Dienstag vor 8 Tagen ein Mädchen zur OP begleitet. Das war so dramatisch. Also ich hatte auch ehrlich fast wieder Schmerzen am ganzen Körper, weil die sich so geklammert hat. Und als sie erwacht ist aus der Narkose und alles war bestens verlaufen, da hat sie einen wahnsinnig depressiven Heulanfall bekommen. Und ich musste sie trösten und sie hat gesagt, jetzt bist du meine Mama und jetzt bin ich wieder beschnitten worden und jetzt musst du mich trösten.
Was ist bei der OP gemacht worden?
Also sie war pharaonisch beschnitten, das heißt sie war verschlossen, die ganze Vulva war verschlossen. Und es gibt hier plastische Chirurgen, Dr. Jürgen Schaff und Frau Dr. Susanne Morat, mit denen wir sehr, sehr gerne hier in München arbeiten. Wir sind wirklich in München sehr glücklich, dass es so tolle Menschen, nicht nur gute Ärzte, sondern als Menschen sind die beiden so, dass man sich total wohlfühlt, wo man in die Praxis kommt. Und da wird die Vulva eröffnet und dann können die Ärzte überhaupt erst mal sehen, was ist noch vorhanden, was wurde herausgeschnitten. Das ist immer eine Überraschung, wie viel ist noch da. Und bei dem Mädchen war zum Glück wirklich noch viel da. Das heißt, sie ist bestens operiert worden. Ich denke, sie muss mit ihrem neuen Körper aber leben lernen, weil jetzt hat sie ja, vorher war wirklich alles wie ihre Handfläche blank, mit einer winzigen Öffnung. Und jetzt ist dies offen. Sie hat auf einmal Schamlippen, die sich bewegen. Und wie mir eine kleine Eritreerin erzählt hat, die wird jetzt 16, sie sagte, heute ist was Komisches in der Schule passiert. Und ich sage, was denn? Meine Unterhose hat sich mit meinen Schamlippen unterhalten. Ich fand das so phänomenal. Sie hat das erste Mal wohl in ihr Leben ihr Klitoris gespürt.
Also kann man so eine Beschneidung rückgängig machen? Kann man die Vagina rekonstruieren?
Ja, das kann man. Also in diese Richtung ist Fachmann für das wieder alles herstellen. Dr. Dan Mon-Odey, das ist die klinische Leitung Luisenhospital Aachen. Und der hat eine Methode erfunden. Und Sie mal auf seine Homepage-Seite oder sein neues Buch angucken, wie die Frauen vorher ausgesehen haben und was er gemacht hat. Also der ist wirklich ein Gott. Ich hatte leider das Pech, dass es damals, als ich meine OP gemacht habe in Deutschland, als ich geheiratet hatte, gab es überhaupt keine Hilfe. Es gab kein Mensch, der sich mit der Beschneidung auskannte. Können Sie sich vorstellen, dass mein Arzt, mein Frauenarzt, der mich untersucht hat, vom Hocker gefallen ist und auf alle Vieren gekrabbelt, schreiend aus seinem Zimmer rausgelaufen ist. Wissen Sie, wie man sich da mit 19 fühlt? Ich wäre so gerne gestorben. Ich hab so ein tiefes Schamgefühl gehabt. Das ist kein Wort. Ich war zum zweiten Mal verletzt. Ich sage ja immer, bei dem ersten Schnitt war ich enttäuscht von meinem Körper, dass er so viel zugelassen hat, diese Schmerz, diese Grausamkeit. Und da war ich wieder innerlich tot, weil der Fachmann ist davongelaufen, hat mich im Stich gelassen.
Inwiefern hat Ihnen denn die Rekonstruktion geholfen, wieder ein normales Leben zu führen?
Also ich wurde nur eigentlich eröffnet. Damals gab es keine plastischen Chirurgen, die das kannten oder konnten. Ich habe natürlich eine, sagen wir mal, 80-prozentige Lebensverbesserung dadurch bekommen. Ich konnte auf einmal, statt 15 Minuten auf dem Klo zu sitzen und tröpfchenweise so Pipi so machen, konnte ich meine Blase in 30, 40 Sekunden entleeren. Das war ein Riesending. Ich habe mich so gefreut. Da habe ich dann erzählt, also meine Schwester habe erzählt, ich kann jetzt pinkeln wie ein Mann.
In Deutschland ist die weibliche Beschneidung verboten. Bis zu 5 Jahre Haft drohen. Wie ist Ihre Erfahrung? Werden Beschneidungen trotzdem auch in Deutschland durchgeführt? Also werden Beschneiderinnen eingeflogen oder passiert es häufiger, dass die Mädchen ins Ausland gebracht werden?
Also ich denke, warum sollen die Menschen ihre Traditionen nicht mitnehmen? Ich weiß von einem Fall, ein Mädchen, ungefähr 5 Jahre alt, das in Augsburg mit seinen Eltern wohnt, aus Somalia kommend, wurde nach Frankfurt gebracht und dort verstümmelt. Und sie hat nur Glück gehabt, weil sie so viel geblutet hat und die Blutung nicht aufgehört hat, dass die dann in der Zentralklinik in Augsburg eingeliefert haben. Und dann die Ärzte festgestellt haben, dass das Mädchen verstümmelt wurde. Die Eltern sitzen im Gefängnis und das Mädchen ist nach der Genesung in eine Pflegefamilie gekommen. Also für das Kind ist sowieso alles zerstört. Die Familie ist weg und ihr Körper ist nicht mehr, was es mal war.
Wenn Sie von so einem Fall hören, also im Vorfeld hören, was können Sie tun? Also wenn zum Beispiel ein Anruf kommt von einem Familienmitglied, das befürchtet, da ist ein junges Mädchen aus der Familie, das soll beschnitten werden.
Also da würde ich sofort natürlich reagieren. Also als NALA ist immer so, dass wir deutschlandweit arbeiten können. Aber hier arbeite ich mit einer Großorganisation, die eine Beratungsstelle zu genitaler Verstümmelung oder die drohende genitale Verstümmelung berät. Da bin ich als Kulturmittlerin, als Dolmetscherin drinnen, als Fachfrau. Und wenn ich das höre, ein Mädchen braucht Hilfe, dann laden wir die Familie sofort zu einem Gespräch ein. Wenn sie sich weigern, gehen wir hin und wir nehmen das Jugendamt gleich mit. Aber in der Regel ist so, wenn sie hören, Fado Mokorn ist involviert, sie kommen sehr gerne auch in unseren Büros und lassen sich beraten.
Also es geht immer um Aufklärung. Also es ist immer eine Bildungsfrage.
Es ist immer eine Bildungsfrage. Es ist immer wirklich, es muss nicht nur vom Gesetz her, ich lasse sie auch wirklich die Familie damit auseinandersetzen, was passiert. Ich erkläre mir mein eigenes Leben, was man mir geraubt hat. Und ich habe herausgefunden, dass Allah das niemals gefordert hat und dass mein Prophet das nie gefordert hat. Das ist reine menschliche Tat gegenüber Kindern. Und ich sage ganz ehrlich, wenn Sie Ihr Kind anrühren und wenn der Verdacht schon mal war, wird das Kind jedes Jahr untersucht. Das ist natürlich fürchterlich für die Mädchen, weil ab dem Moment, wo sie Schamgefühl entwickeln, das ist sehr schlimm für das Kind.
Wie häufig konnten Sie junge Mädchen schon vor dem gefährlichen Eingriff bewahren?
Also ob der Eingriff gekommen wäre, wissen wir nicht. Aber wir haben sehr viele Beratungen dahingehend. Viele Familien, wir haben ja viele kinderreichen Familien, speziell aus Somalia, wo immer wieder der Verdacht vom Kindergarten oder von der Schule kommt. Schulsozialarbeiterinnen melden sich bei uns und sagen, ja, wir haben da ein Problem. Ich habe das Gefühl, das Mädchen hat mir erzählt, sie wollen nach Somalia reisen oder nach England oder nach Frankreich. Und dann ist es so, dass die Eltern zu einem Gespräch eingeladen werden. Die Eltern werden aufgeklärt und die Eltern unterschreiben ein Papier, das drinsteht, dass das Kind vorher untersucht wird, vor der Reise und nach der Reise auch erneut untersucht wird. Wenn die Familie dann von der Reise absieht, dann wissen wir genau, dass wir richtig gehandelt haben. Und diese Familie weiß Bescheid, man hat ein Auge auf uns. Wir sind nicht unbeobachtet. Und das hilft dem Kind auch.
Fado Mokorn ist mein Gast heute Abend. Wir sprechen über eine extrem schmerzhafte und traumatisierende Tradition, die weibliche Genitalbeschneidung. In Deutschland ist sie seit 2013 verboten. Frau Korn, welche Signalwirkung hatte diese Gesetzesänderung zum Beispiel in der afrikanischen Community?
Gar keins. Die haben davon nicht erfahren. Wo keine Aufklärung, da erfährt man halt einfach nicht. Wenn Deutschland sich weigert, Gelder freizugeben, wenn Deutschland sich weigert, überhaupt diese Aufklärungskampagnen zu beginnen und nicht nur auf die Ehrenamtlichen abzuwälzen, ja, dann haben wir wirklich das Problem noch nicht verstanden. Wir haben unfassbar viele Mädchen, die betroffen sein könnten. Wir haben Statistiken gemacht und festgestellt, dass viele, viele Menschen überhaupt keine Ahnung haben, dass Mädchen gefährdet sein könnten. Die Politik stellt sich ziemlich Ignoranz dar. Die, sagen wir mal, der Gesundheitsminister zum Beispiel, der jetzt so um sich rumschlägt wie ein Blinder ohne Stock, der könnte sich mal langsam überlegen, wie hoch die Folgekosten sind, wenn man jetzt nicht diese Aufklärungskampagnen beginnt und bezahlt. Vereine wie NALA e.V. kriegen null staatliche Unterstützung, null. Und wir leisten eine Menge Arbeit.
Gab es denn eigentlich seit 2013 überhaupt eine Verurteilung aufgrund des Paragraphen?
Es gab Gott sei Dank keine Verurteilung, was wir noch natürlich nicht wissen, was bei diesem Augsburger Fall jetzt rauskommen wird. Wir haben keine wirklichen Urteile. Es gab immer wieder Familien, wo die Kinder rausgeholt werden, weil der Verdacht so groß war und die Kinder kamen in einen Obhut vom Jugendamt. Aber ein Urteil, ein Gerichtsurteil würde afrikanische oder die, übrigens die Beschneidung ist ja nicht nur afrikanisch, wir haben herausgefunden jetzt, dass in Sri Lanka, in Indonesien, in Südamerika, überall gibt es diese genitale Verstümmelung an Frauen. Das ist weltweit, sogar in Australien gibt es die unter der Aborigines. Also das ist nicht mehr nur auf diesen afrikanischen Ländern begrenzt, sondern wirklich weltweit. Und wenn ein Urteil gesprochen wird und eine Familie wird verurteilt, kommt ins Gefängnis, keiner erfährt es, weil die meisten Migranten überhaupt weder Nachrichten hören noch Zeitungen lesen. Das heißt, wir müssen von Mund zu Mund aufklären, von Angesicht zu Angesicht. Das ist das, was wirkt. Das ist, was man als Kultur mitgebracht hat. Ein Afrikaner oder eine Afrikanerin braucht direkt die Begegnung mit demjenigen, mit dem man eigentlich arbeiten will. Das hat Deutschland noch nicht kapiert, das ist das Problem. Wir werden immer noch belächelt. In Bayern sagen sie, ja, wo können wir da hin? Wo kommen wir da hin, wenn wir jedes Problem annehmen?
Die Beschneidung im Ausland ist kein Straftatbestand. Das heißt also, wenn ein kleines Mädchen nach England gebracht wird oder vielleicht auch nach Somalia und da in die Gefahr läuft, beschnitten zu werden, hat der deutsche Gesetzgeber keine Handhabe. Warum eigentlich nicht?
Das ist schon, wenn das Mädchen hier in Deutschland wohnt und die wird ins Ausland gebracht und kommt zurück als beschnitten. Dann ist natürlich ganz klarer Fall, dass die Familien verurteilt werden und dass das Kind aus der Familie herausgenommen wird. Dafür dient dieser Artikel. Aber wenn ein Mädchen beschnitten kommt, dann kann man natürlich nichts machen, laut Gesetz. Was ich immer vorgeschlagen habe, ist zum Beispiel, wenn die Migrantinnen zu uns kommen, wenn sie überhaupt einen Visa-Antrag stellen, ja, in der deutschen Botschaft, in Addis Abeba oder was weiß ich, irgendwo, ja, dann müssen sie ein Schreiben bekommen, dass in Deutschland die Beschneidung von Mädchen oder Verstümmelung von Mädchen verboten ist. Das verweigert Deutschland.
Ist die drohende Beschneidung denn ein Asylgrund oder zumindest ein Grund für einen Abschiebestopp?
Es kommt auf die Länder an. Viele Länder wie Somalia, die ostafrikanischen Länder, haben meistens die Mädchen große Chancen, da zu bleiben, weil man wirklich da überhaupt die Mädchen nicht beschützen kann. In Äthiopien ist es jetzt ein Problem, weil Äthiopien und Eritrea zum Glück ein Friedensabkommen abgeschlossen haben. Aber das bedeutet für die Mädchen ja immer noch Gefahr. Aber das Bundesamt nützt das jetzt sofort, dass man Eritrea und Äthiopien überhaupt keine Chance mehr gibt. Die größte Abschiebung oder Ablehnung bei Asyl sind die Nigerianerinnen. Das ist so schlimm. Ich kenne eine Familie hier, ich habe für sie wirklich gekämpft. Wir haben keinen Erfolg, wir sind immer noch in der Warteschleife. Die haben 5 Mädchen unter 10. Können Sie sich das vorstellen? Die 3 Großen wurden von der Oma in Nigeria beschnitten. Deswegen ist die Familie geflohen. 2 sind hier geboren. Keine Chance. Das Bundesamt für Migration sagt, sie können ja in Nigeria irgendwo untertauchen, woanders hingehen. Die stellen sich das so einfach vor, ohne Sozialnetz. Hier hat man ja natürlich, wenn ich untertauchen will als Frau, dann gibt es Frauenhäuser. Dort gibt es nur die Straße. Da kann man versuchen, dann zu überleben oder zu sterben.
Sie sind eine der wenigen Frauen, die über die weibliche Genitalbeschneidung offen reden. Warum ist das Thema immer noch ein Tabu, auch in Deutschland?
Das Problem ist beidseitig. Das ist eine Kommunikationsstörung zwischen betroffenen Frauen, die von der Beschneidung betroffen sind, und aufklärende deutsche Frauen. Das ist, diese Angst, irgendwas falsch zu machen von der deutschen Seite her, ist so groß, dass die Migrantinnen immer unsicher sind. Wenn man so ein Gespräch nur betrachtet, also ich betrachte manchmal, wie gehen Beraterinnen mit zum Beispiel Frauen, die gut Deutsch sprechen und die betroffen sind. Da ist so viel Befangenheit, etwas falsch zu machen von der Sozialarbeiterinnen, dass ich denke, wir brauchen noch ein paar Jahre und noch mehr, viel mehr Aufklärung, damit das Tabuthema von beiden Seiten gebrochen wird. Frauen, die zu mir kommen, die sind ganz anders. Ich bin sozusagen ein Türöffner. Ich habe jetzt lange gekämpft dafür, dass ich eine Festanstellung bekomme, weil ich nicht in Deutschland studiert habe. Das heißt, ich bin eine ungelernte Kraft. Und ungelernte Kraft, die Erfahrung, die ich habe, die kulturellen Hintergründe, die ich habe, meine Art, was ich mir erarbeitet habe, das zählt alles in Deutschland nichts. Man spricht immer nur von den Ressourcen, der Migration. Die Migrantinnen, die haben Ressourcen. Das ist alles nur Lippenbekenntnisse und nichts als Blabla. Wenn ich irgendwo hingehe und sage, ich bin eine Fachfrau, dann muss ich meine Papiere für diese Fachlichkeit vorlegen.
Wenn Sie auf die vergangenen 7 Jahre zurückblicken, in denen es Ihren Verein Nala jetzt bereits gibt, was hat sich denn verändert zum Positiven?
Wahnsinn. Also das ist so, ich bin so stolz auf meine Mitfrauen und Männer. Wir haben so viel geschafft. Wir haben eine sehr große Mädchengruppe in München, Nala Mädchengruppe. Das sind über 15 Mädchen, zwischen 15 und mittlerweile 24. Also die großen Mädchen sind wieder in der Gruppe zurückgekommen, haben Berufsausbildung gemacht. Beide sind medizinische Fachangestellte. Und sind jetzt sozusagen die Coaches für die Kleineren, das ist als Vorbild so. Sie sind auch für mich natürlich auch diejenigen, die, wenn ich nicht mehr schimpfen mag, dann überlasse ich ihnen das Schimpfen, ja. Weil ich sage immer, erst Schule, Ausbildung, dann kann man alles Mögliche werden oder nicht werden. Aber ich brauche ein Zeugnis, dass ich irgendwas in Deutschland gelernt habe. Und meine Erfahrungen erzähle ich auch immer gerne, dass ich zum Beispiel keine Beachtung finde in den vielen Einrichtungen, die es gibt, die mich dringend brauchen. Ohne mich kommen sie gar nicht weiter, als Dolmetscherin, als Kulturmittlerin, aber eine Anstellung kommt nicht in Frage, weil ich nichts gelernt habe, angeblich, ja? So weit zu Ressourcen und Migranten. Die Mädchengruppe hat ihr Sechsjähriges gefeiert. Es war eine großartige Sache. Die haben wirklich sich übertroffen, gekocht und gebacken und alles Mögliche. Und diese Mädchen sind alle von der genitalen Verstümmelung betroffen. Und mindestens ein Dreiviertel der Mädchen sind operiert, rückoperiert worden. Und die wissen aber nicht untereinander. Selbst die, die ich so aufkläre, haben Probleme, um zu sagen, hey, ich habe die Beschneidung wieder aufgemacht.
Haben Sie Hoffnung, dass die Arbeit Ihres Vereins irgendwann überflüssig wird?
Das hoffe ich sehr, und zwar in meinen Lebzeiten. Ich bin nicht eine Organisation, die hofft, dass mehr Arbeit dadurch kommt, damit ich ja mich erhalten kann, mehr Spendengelder bekomme, sondern ich möchte gerne eines Tages sagen können, da gab es doch irgendein Problem damals. Ich habe es leider vergessen. Ich weiß nicht mehr, was es war. Und ich hoffe, dass es kein Demenz, sondern wirklich war.
Ich drücke ganz fest die Daumen, dass das klappt, und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg für Ihre Arbeit und danke für dieses aufklärende Gespräch.
Herzlichen Dank.
Fadumo Korn war heute Abend mein Gast. Ihr autobiografisches Buch Geboren im großen Regen, meine drei Leben ist im Rowohlt Verlag erschienen. Redaktion der heutigen Sendung hatte Cornelia Bach. Für die Technik war Karin Meißner verantwortlich und die Musik hat Bettina Stender zusammengestellt. Hier geht es weiter mit der Lesenswertkritik. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.